Wenn wir in Urlaub gehen, dann gehen wir sehr gerne ans Meer. In der Regel an die Nordsee. Und das war bei unserer letzten Tour. Da haben wir dann einfach mal an einer Wattwanderung teilgenommen. Wir standen da draußen auf dem Watt und der Wattführer wollte uns über die Tücken der Ebbe und des Watts aufklären. Hat uns besonders davor gewarnt, bei schlechten Wetterlagen, gerade verbunden mit Nebel, überhaupt uns aufs Watt zu begeben. Und um zu demonstrieren, was da passiert, wenn man keine Sicht mehr hat, da hat er einigen Teilnehmern die Augen verbunden und hat sie darum gebeten, in Richtung Leuchtturm zu laufen. Wir alle mussten also mucksmäuschen still sein und dann war das richtig lustig mit anzuschauen. Alle sind die ersten Schritte noch korrekt gelaufen und dann ging's schräg. Der eine lief Richtung offenes Meer, der nächste lief irgendwie so am Strand entlang oder so auf dem Watt, so im parallel zum Strand und der andere wieder ganz quer, aber keiner ist richtig gelaufen in Richtung Leuchtturm. Alle schräg. Das war für mich eine sehr eindrückliche Demonstration dafür, wie unzuverlässig allein das Hören, Riechen, Fühlen für unsere Orientierung ist, wenn wir eigentlich keine Anhaltspunkte mehr haben, keine klare Sicht. Dann meint man immer noch, man liegt richtig. Die haben auch gedacht, sie liegen richtig, aber sie haben falsch gedacht. Man hat das sogar wissenschaftlich bewiesen, ich habe das mal gegoogelt. Die Forscher vom Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik, die haben ähnliche Experimente gemacht und die haben gesagt, Menschen laufen ohne optische oder akustische Orientierungshilfe im Kreis, selbst wenn sie versuchen, eine Richtung einzuhalten. Und sie sagen, fehlerhafte Informationen aus den Sinnesorganen summieren sich und dadurch können die beobachteten Kreisbahnen entstehen. So sorgen die sich anhäufenden kleinen Fehler in den Sinneseindrücken dafür, dass Menschen mit verbundenen Augen kaum mehr als 20 Meter geradeaus gehen können. Also nicht mal 20 Meter. Der Mensch bewegt sich in unbekanntem Gelände ohne Orientierungshilfen, also vergleichsweise unbeholfen. Und dann kommt es, sie schreiben, wir können den Sinneseindrücken aus Augen, Ohren und Gleichgewichtsorganen nicht bedingungslos vertrauen. Vielmehr nutzen wir zusätzliche äußere Orientierungshilfen wie Berge, Sonne oder Gebäude, mit denen unsere Wahrnehmung abgeglichen und gegebenenfalls korrigiert wird. Also der entscheidende Punkt ist, und Sie sagen, der Richtungssinn von Menschen und Tieren muss somit immer wieder neu kalibriert werden und mit der Umgebung abgeglichen werden. Ohne Kontrolle durch äußere Fixpunkte können eingeschlagene Richtungen nur über kurze Distanzen eingehalten werden. Also die Wahrheit ist, wir können eigentlich unseren Sinneseindrücken nicht uneingeschränkt trauen. Auch den Augen nicht. Auch der Erfahrung nicht. Und ich habe versucht mal, das auch als einen Vergleich, als ein Bild zu nehmen, was andere Lebensbereiche anbetrifft, auch was unseren Glauben angeht. Woran orientieren wir uns, wenn wir plötzlich anscheinend, was unser Leben anbetrifft oder den Glauben im Dunkeln laufen oder wenn Nebel auftritt und man sieht nichts mehr. Wenn die Fixpunkte plötzlich weg sind, alles, was man mal gemeint hat, dass es so sicher sei und es plötzlich nicht mehr sicher ist, was macht man dann? Und woran orientiert man sich überhaupt? An der Frage, wie denn unser Verhältnis zu Gott ist. Und woran bemessen wir das denn, wie Gott jetzt gerade über uns denkt? Gut oder nicht gut? Was signalisiert uns, dass wir bei Gott gut angeschrieben sind, sozusagen auf dem richtigen Weg? Wir haben das in Neuguinea kennengelernt, in animistischen Kulturen, das findet man auch in Afrika. Da gibt es auf diese Frage eine relativ ganz einfache Antwort. So haben Neuguineser immer gedacht, so denken sie heute auch noch weithin. Wenn es einem Menschen gut geht, er gesund ist, keine Krankheit, keinen Unfall hat, wenn er erfolgreich ist, dann hat er die höhere Macht auf seiner Seite. Das sind sichtbare Zeichen dafür, ein gesegneter Mensch. Und das haben die Leute aus dem Animismus heraus auch auf den christlichen Glauben so übertragen. Wenn zum Beispiel dann ein Unglück eintritt, eine Krankheit aus heiterem Himmel, womöglich auch noch nicht therapierbar, Misserfolge, Versagen, dann wird das immer als ein Zeichen dafür gesehen, da stimmt irgendetwas im Leben nicht oder im Glauben nicht. Darum ist das so. Da wird ein Mensch regelrecht von Gott irgendwie abgestraft. Darum wird der Segen zurückgehalten. Ich glaube, dass dieses Denken nicht nur bei Animisten zu finden ist. Dass dieses Denken ganz tief in jedem von uns steckt. In jedem von uns. Auch in einer christlichen Kultur. Da gibt es diese Gleichung, Wohlstand, Gesundheit, Erfolg gleich Segen. Gott ist zufrieden mit mir. Und dann, wenn dann irgendwas schief läuft, was heißt das dann? Wenn es nicht glatt geht, wenn uns plötzlich eine Krankheit trifft, also wen es schon mal getroffen hat in irgendeiner Form. Ich weiß nicht, kennt ihr das auch, dass du dich plötzlich fragst, warum ich? Warum ausgerechnet ich? Warum geht es dem anderen besser? Oder straft Gott mich für irgendwas ab? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Das sind Gedanken, die sind sehr menschlich und sehr naheliegend. Woran orientiert man sich, wenn die Fixpunkte irgendwie weggewischt sind? Wenn man sich im Nebel des Lebens befindet? Ich habe einen Predigttext aus Römer 8, einen sehr bekannten Text, den wir, glaube ich, fast alle kennen. Römer 8, 31 bis 39. Man müsste den Text mal nur vorausgesagt das ganze achte Kapitel lesen, weil die Verse davor sind auch sehr entscheidend, um das zu verstehen, was Paulus hier sagt. Aber ich lese mal diese Verse vor. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns alles das vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja noch nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Mit all dem müssen wir rechnen. Denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Mächte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Wenn die Fixpunkte weg sind, wenn man sich im Nebel des Lebens plötzlich befindet, woran kann ich mich da orientieren, vor allen Dingen, wenn ich frage, wie meint es denn Gott eigentlich mit mir? Das Erste, die Erfahrung lehrt, dass Gott Menschen mit viel Gutem überschüttet. Gott tut uns Gutes im Leben. Also jeder, der mit Jesus unterwegs ist oder mit dem Jesus unterwegs ist, wie man es nimmt, der macht doch die Erfahrung, ja, es lohnt sich wirklich, mit Gott zu leben. Wer sich Gott anvertraut, der erlebt den Segen Gottes, so wie der Psalmschreiber im Psalm 1 das schreibt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Und dann kommt es gleicht einem Baum, Der zwischen Wasserbächen gepflanzt wurde, zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Wenn ihr spontan gefragt werden würdet, warum lohnt sich eigentlich Christ sein? Könntet ihr darauf eine Antwort geben? Merkt über eine Übung, ne? Auf der Straße, wenn dich einer fragt, warum bist du überhaupt Christ, warum tust du dir das an? Ich finde, man kann mal anfangen, wir können unsere Sorgen bei Gott abladen. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wenn du dich im Kreis deiner Gedanken, wie ein Hund, der sich in den Schwanz beißt, oder die Katze, habt ihr schon mal gesehen, sich im Kreis dreht, wenn man sich so im Kreis seiner eigenen Gedanken bewegt und keinen Ausweg mehr findet, dass man plötzlich einen Ausweg hat, wo man abladen kann, stündlich. Und wenn es wieder hochkommt, kann man wieder zu Gott gehen. Dass man abladen kann. Und dass Gott plötzlich auch vielleicht ein Wort spricht, das einem den Frieden wiedergibt. Oder wir können Schuld abladen. Ja, das ist nicht ohne. Also das wissen ja selbst Psychologen heute, dass da, wo Schuld das Leben eines Menschen belastet, wo sie verdrängt wird, unterdrückt, verheimlicht, vertuscht, dass das unendlich psychische Kraft kostet. Dass das einen Menschen innerlich so unter Druck setzt und auch ans Ende bringt und krank macht. Dass ich mein Leben offenlegen kann vor Gott, ohne Angst dafür abgestraft zu werden, was schräg ist und was falsch war. Dass Gott gerne jeden Tag, täglich vergibt und mir dieses Wort zuspricht, dir sind deine Sünden vergeben. Dass ich frei sein kann. Oder was ist das für eine Hilfe, wenn man Gott um Rat und Hilfe bitten kann? Gott hat uns ja einen Verstand gegeben und auch einen eigenen Willen. Wir sollen und können ja auch eigene Entscheidungen treffen. Das ist eben die Würde des Menschen. Aber manchmal ist man ja auch ratlos, auch manchmal in banalen Dingen. Und dass man trotzdem sehr einfach auch in banalen Dingen mit Jesus sprechen kann und darum bitten kann, einem zu helfen, auch gute Entscheidungen zu treffen. Wir hatten zu Hause ein Textilgeschäft. Und mein Vater, der hat mir das später mal erzählt, der musste ja immer ein halbes Jahr vorher einkaufen. Die Sommerkollektion oder Winter, Herbst, Winter, Frühjahrskollektion, immer ein halbes Jahr. Und der wusste noch nicht, kaufen die Leute das, kommt das an, wie viel kaufe ich jetzt? Der konnte von gewissen Erfahrungswerten ausgehen, vorhergehender Jahre, aber er hat gesagt, du mein lieber Mann, für mich war jedes Jahr spannend. Es war schlimm. Er hat den Laden voll gehabt, die Lager mit Klamotten und es wurde nicht kalt. Und er hat sich gefragt, bleibe ich auf den ganzen Dingern hocken, weil die Leute haben nicht gekauft, weil es nicht kalt war. Und oder im Sommer ganz ähnlich. Und dann hat er mir gesagt, weißt du, und dann habe ich erlebt, ich habe mit Gott darüber gesprochen, ich habe es jedes Jahr erlebt, dass Gott es passend gemacht hat. Dann kam plötzlich ein Kälteeinbruch oder irgendwas und dann ging das Zeugs weg. Und er war auf der grünen Seite. Wir erleben, wie Gott uns Mut zuspricht. Habt das auch schon mal erlebt, glaube ich, jede Wette. Ich werde die Familie nicht vergessen, Freunde von uns. Ich kam gerade in die Szene rein. Es war unglaublich. Die haben gerade Mittag gegessen, das heißt, sie hatten noch nicht angefangen. Saßen so um den Tisch herum. Plötzlich klingelt das Telefon. Und der Vater geht ans Telefon. Und ich stand da, ich wollte was anderes, wollte eigentlich schon weggehen. Und krieg mit, ich sehe, der wird ein bisschen bleich am Telefon. Und dann hat er aufgelegt, guckt einen seiner Söhne an und sagt, du warst diese Woche noch keinen Tag in der Schule. Das war ein bisschen Quertreiber, der Sohn. Ne? Und ganz betroffene Stille. Die Mutter wurde auch kreidebleich, saß wortlos da. Ist dann mit einem Ruck aufgestanden, und hat gesagt, mir ist der Appetit vergangen. Und beide Eltern verließen die Küche, den Esstisch und gingen weg. Den war beiden zum Heulen zumute. Und ich habe später mit der Mutter telefoniert und da hat sie zu mir gesagt, die war wieder ganz erleichtert und hat gesagt, weißt du, mir ist was ganz Komisches passiert. Ich war sowas von verzweifelt. Und ich gehe ans Telefon, weil ich musste irgendjemanden anrufen wegen irgendeiner Angelegenheit. Und da war so ein Kasten mit Zetteln, wo man was draufschreiben kann. Und dann hatte sie zum Jahresanfang einen Bibelvers gezogen und der war da irgendwie reingerutscht. Und sie nimmt diesen Zettel weg und dann fällt ihr Auge auf diesen Spruch, Josua 1, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Dann hat die Situation hat sich erstmal nicht geändert mit dem Sohn. Aber die hat plötzlich wieder Mut gehabt. Sie hat Gott von Gott zugesprochen bekommen, du, ich bin bei dir. Vergiss das nicht, auch wenn es schwierig ist. Gott hat uns beschenkt, Paulus sagt, er hat nicht mal seinen eigenen Sohn verschont. Also das sollte man nicht vergessen, wir machen viele gute Erfahrungen mit Gott. Viele. Das Problem ist manchmal nur, dass wir es übersehen, wir sind eher fixiert auf das, was uns fehlt und wir meinen, dass es uns zu fehlen scheint. Und wir nehmen zu wenig wahr, wie viel Gutes Gott uns jeden Tag gönnt. Wäre vielleicht eher eine Übung, das immer mal wieder sich zu sagen, was tut mir Gott eigentlich Gutes und wofür kann ich mich bedanken? Das Zweite, die Erfahrung lehrt, auch guten Menschen passiert Böses und auch Christen. Meine Pflegemutter war eine herzensgute Frau. Die konnte keiner Fliege was zuleide tun. Mein Vater hat mal gesagt, er musste immer aufpassen, dass die den Kunden nicht alle Schulden erlassen hat, sonst wäre er pleite gegangen. Die war wirklich die Freundlichkeit in Person, Empathie, Hilfsbereitschaft. Das war so Markenzeichen ihres christlichen Glaubens. Dafür war sie im ganzen Ort bekannt. Wir Kinder, wenn wir Ferien gemacht haben, also wäre mal ein Tipp hier für die Mütter, ne? Die hat uns Frühstück ans Bett gebracht. Ja? Jetzt, also hier, ne? Kids können doch mal mit der Mutter sprechen heute. Der Ausgleich war dann der Vater. Nach einer Woche kam der Pfeifen die Treppe hoch, da wussten wir, das Unglück naht. Der hatte dann eine Liste von Aufgaben, die wir zu erledigen hatten in den Ferien. Aber sie war so, als Mensch. Und dann wurde sie sehr, sehr krank. Die hat eigentlich schon an einem sehr frühen Alter eine seltene Form von Alzheimer bekommen. Und das hat sie ganz langsam zerstört. 8 Jahre. 8 Jahre schrittweise sterben. Mit allem drum und dran. Ein Siechtum. Die Leute im Ort, die haben das gesehen und miterlebt. Und die haben gesagt, warum passiert dieser Frau sowas? Sie war doch so ein guter Christ. Das haben die Leute, die keine Christen waren, auch nicht so einordnen können. Die hat das doch nicht verdient. Ich weiß nicht, wenn jeder von uns, der ein bisschen so in Beziehungen lebt, der weiß doch, ja, auch guten Menschen passiert Böses. Nicht nur den anderen. Da kommt eine Insolvenz. Haut's einen plötzlich rein. Da hat einer gespendet und trotzdem bleibt ihm die Insolvenz nicht erspart. Ein Arbeitsplatzverlust, eine Verleumdung, ein ungerechtfertigter Streit, eine Krankheit. Es gibt eine Latte von Dingen, die auch Christen erleben. Und da schreibt Paulus jetzt, was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Und er zählt dann auf, Not, Angst, Verfolgung. Und er schreibt hier, so übersetzt das neue Genfer Übersetzung, mit dem allen müssen wir rechnen. Das ist ein wichtiger Satz. Mit dem allen müssen wir rechnen. Es muss nicht sein, aber es kann sein. Wer die äußeren Umstände seines Lebens als Messlatte für seine Beziehung zu Gott nimmt, der kann einem letztlich nur leid tun. Segen Gottes kann und darf für uns nicht in erster Linie an den äußeren Umständen gemessen werden. Man muss sich ja nur mal Paulus, der das geschrieben hat, sein Leben vor Augen halten. Er war ja von Gott ein wahrhaft gesegneter Mensch, oder? Da sind Menschen zum Glauben gekommen, da sind Gemeinden entstanden. Gott hat ihn rausgesucht, dass er die Briefe geschrieben hat, sein Wort an uns über die Jahrtausende hinweg. Paulus hätte, wenn diese Gleichung gestimmt hätte, mir geht's gut, also ist Gott auf meiner Seite, der hätte verzweifeln müssen. Er hatte eine unheilbare Krankheit, die ihn sehr geplagt hat. Er war sehr oft im Gefängnis. Er wurde verprügelt, gesteinigt, ausgepeitscht, er litt Schiffbruch, ja, und hatte hin und wieder nicht genügend Geld, um eigentlich fast über die Runden zu kommen, nicht genügend zu essen und zu trinken. Er beschreibt das ja selbst im 2. Korintherbrief sehr ausführlich. Aber ein Paulus ist in diesen Lebensumständen nicht an Gott irre geworden. Ein Paulus hat nicht gefragt, was habe ich falsch gemacht, dass Gott mir das zustoßen lässt. Das war für ihn überhaupt nicht das Thema. Fehlende Finanzen waren für ihn auch kein Zeichen, dass Gott sich von ihm abgewandt hatte, sondern eher eine geistliche Herausforderung. Er hat ja mal an die Philipper geschrieben, ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut und so kann ich mit beidem fertig werden. Das alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Man muss das nur realistisch sich immer wieder anschauen. Auch guten Menschen passiert Böses. Es gibt in der christlichen Szene, gibt also Richtungen, die verkündigen einen krankmachenden Glauben. Das ist furchtbar, wenn man Menschen immer vor Augen hält, wenn du mit Gott unterwegs bist, wenn du mit Jesus unterwegs bist, geht alles gut in deinem Leben. Das stimmt nicht. Gut im Sinne von kein Problem, keine Krankheit und so weiter. Not bedeutet nicht, dass Gott sich abgewandt hat oder es nicht gut mit dir meint. Und jetzt kann man das Ganze aber auch umkehren und sagen, gut versorgt sein heißt nicht gleich, dass man richtig liegt. Äußerer Segen kann blind machen für innere Defizite. Wenn es mir gut geht, dann heißt es nicht, dass mit Gott alles in Ordnung ist. Psalm 73 kennen wir alle, oder? Das war ja die große Anfechtung dieses Schreibers. Denn er schreibt hier, ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen und wohlgenährt ist ihr Bauch. Die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht und von menschlichen Sorgen werden sie nicht geplagt. Das hat dem zu schaffen gemacht. Und kann man verstehen, nicht mal einen Kratzer im Porsche gönnt Gott denen. Entscheidend ist, Wohlstand, Gesundheit und Erfolg sind kein Maßstab dafür, dass ein Mensch von Gott gesegnet ist. Äußerer Segen kann blind machen für innere Defizite. Das kommt auch bei Christen vor. In der Offenbarung, weiß ich, wer kennt den Brief von Laodicea? Die haben überzeugt von sich gesagt in der Gemeinde, ich bin reich und ich habe alles, was ich brauche. Und offensichtlich schien es ihnen gut zu gehen. Äußerlich gesehen waren sie auch als Gemeinde wohl gesegnet und sehr erfolgreich. Und dann sagt Gott ihnen, was bist du für ein Narr? Du merkst gar nicht, wie es wirklich um dich steht und wie jämmerlich du dran bist, arm, blind und nackt, wie du bist. Also äußeres Wohlsein und Erfolg kann blind machen für eigene innere Defizite. Dass man sich nicht mehr bewusst ist, auch was man für ein armer Mensch letztlich vor Gott ist und dass man die Vergebung braucht und die Barmherzigkeit Gottes jeden Tag. Eine Orientierungshilfe zum Schluss für Angefochtene und Blinde, die sich gerade im Nebel des Lebens befinden. Was gibt einem festen Halt, wenn ich angefochten bin? Was gibt mir Orientierung in solchen Situationen oder wenn ich zum Beispiel oberflächlich und überheblich zu werden drohe? Paulus hat sich nicht am eigenen Ergehen orientiert, sondern an Jesus Christus. Er schreibt, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Jesus Christus, Mensch, Gott Mensch geworden. Er hat Menschsein erlebt und erlitten, am Kreuz gelitten und gestorben. Er hat den Tod erlebt, auferstanden. Und damit bleibt das leere Kreuz das Fadenkreuz, an dem wir uns orientieren müssen. Gerade dann, wenn wir den Eindruck haben oder fühlen, wir befinden uns auf dem falschen Weg oder wir wissen nicht mehr, wie wir mit Gott dran sind. Gott ist für dich. Gerade wenn dir mal was misslingt oder wenn du große Fragen hast, dann solltest du sagen, nee, Gott ist für mich. Gott ist nicht gegen mich. Ich kann nicht jeden Lebensumstand erklären. Ich weiß manchmal die Zusammenhänge nicht. Auch was Gott sich dabei gedacht hat. Ich kann auch unter Gott leiden. Das gehört alles dazu. Aber grundsätzlich gilt, Gott ist für dich. Wer kann uns da noch was anhaben? Und ich glaube, das ist ein gutes Wort für jeden von uns. Gott ist für dich, nicht gegen dich. Gott steht auf deiner Seite. Du musst Gott nicht erst davon überzeugen, dass es gut mit dir zu meinen hat. Er meint es besser mit dir, als du es dir vorstellen kannst. Und darum kannst du eigentlich fröhlich durchs Leben gehen, nicht immer ängstlich auf die Umstände gucken, was könnte dir noch passieren, gegebenenfalls. Dein Leben ist in Gottes Hand. Und zu entdecken, wie viel Gutes Gott dir im Leben gegeben hat und dafür dankbar zu sein, dich nicht einfach so in der Sicherheit zu wiegen, naja, mir geht's so gut, weil ich halt so gut bin, sondern zu wissen, ja, auch dir gilt die Vergebung jeden Tag. Aber du kannst geborgen durch das Leben gehen und wenn es schwierig wird, zu wissen, Gott steht auf deiner Seite und er gibt dir das an Kraft und Erfahrung auch in schwierigen Situationen, was du dir selber nicht geben kannst. Aber das im Kopf zu behalten, Gott ist für mich. Wir beten noch miteinander.